Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Also RT sagt Folgendes als Definition des Evangeliums. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass ich aufhören kann, mein Vertrauen zur Erlösung meiner Seele in meine guten Werke zu setzen. Stattdessen darf ich Jesu vollkommenen Werk am Kreuz glauben. Dadurch allein werde ich sicher sein, dass ich einmal in den Himmel komme und nicht in die Hölle. Das Original hört sich im Englischen wie folgt an. The gospel is the good news that by transferring my trust in good works to what Jesus did on the cross, I will go to heaven and not to hell. Ja, muss man ein bisschen zweimal drüber nachdenken. Das ist natürlich auch eine englische Satzkonstruktion. Aber ich denke, mit meiner Übersetzung komme ich da ganz gut hin. Und wisst ihr, der Punkt ist, wir kommen so schnell von dieser einfachen Definition des Evangeliums weg. Und irgendwo, entweder manchmal schon am Anfang unseres Weges mit Gott, aber irgendwo sonst auf dem Weg mit Jesus, da kommt so ein urmenschlicher Trieb, so eine urmenschliche Tendenz mit rein. Und zwar, dass wir doch irgendwie versuchen, mit Werken oder mit eigener Leistung oder mit der Kraft unserer Seele, wie Heidi sagen würde, es schaffen wollen, Gott zu beeindrucken oder irgendwie unsere Erlösung Gott zu beweisen oder uns selbst zu beweisen, dass wir erlöst sind und so weiter. Und es war schon, ihr Lieben, das war schon eine Tendenz, das ist interessant, das ist eine Tendenz gewesen, die schon in der ersten Gemeinde, in dieser ersten Bewegung des Urevangeliums, das von Paulus selbst ja am klarsten gepredigt worden ist, dass dort schon zu sehen ist, dass da eine Abweichung zu dieser Tendenz zu finden ist. Und vor allem der Galaterbrief, der handelt ja genau davon. Und zwar handelt er davon, dass Paulus sich auseinandersetzt mit einer Gruppe von jüdischen Christen, die in die Gemeinden nach Galatien hineingekommen sind. Wir nennen die heute Judaisten. Und die haben versucht, dem Evangelium der Rettung durch Glaube allein Werke hinzuzufügen. Und zwar nicht nur irgendwelche Werke, sondern sie standen eben dafür, dass die Heidenchristen der Gemeinden in Galatien irgendwie so noch gewisse Essensvorschriften, also bloß keinen Bacon zum Frühstück essen, ja, mit hinzufügen sollten, dann bloß die jüdischen Feiertage einhalten und, ja, was noch ganz, ganz wichtig war, was ich auch als Mann absolut nicht nachvollziehen kann, wie man dafür stehen kann, dass man sich beschneiden sollte. Es waren wahrscheinlich ja auch Juden, die hatten leicht reden. Aber die Gemeinden, die Brüder in Galatien, dass die darauf teilweise reingefallen sind, das ist mir doch schwer begreiflich. Aber das sind so unter anderem ein paar Beispiele, die die Judaisten versucht haben, mit reinzubringen in diese Gemeinden in Galatien und sagen, okay, dein Glaube rettet dich, aber jetzt, wo du gerettet bist, hey, denk dran, Jesus war Jude, du musst auch das Gesetz zumindest teilweise mit einhalten, das war, wofür sie stehen. Und letztendlich beginnt dann Paulus den Galaterbrief mit Worten, die durch die Zeit hindurch Relevanz haben. Weil das, was dort passiert ist in der Gemeinde, in den Gemeinden in Galatien, ja, das passiert durch die Jahrhunderte hinweg, dass der Teufel versucht, das reine Evangelium und den Skandal des reinen Evangeliums, so wie wir ihn gerade, wie RT ihn auch definiert, ja, diesen Skandal, das Glaube allein und wie wir nachher sehen werden, es ist wirklich skandalös, dass das verwässert wird auf der einen Seite oder dass es vergesetzlicht wird auf der anderen Seite. Und das ist, was der Teufel versucht zu tun, auch heute noch. Und deswegen beginnt der Galaterbrief mit diesen Worten. Schlagt mit mir auf, Galater, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9 und lass sie uns lesen. Es sind ganz starke Worte, die letztendlich von Paulus da kommen, in einer auch sehr starken Sprache. Und zwar folgendes: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel, ja, zieh dir das rein, selbst wenn Paulus selbst kommen würde und auf einmal was anderes erzählt, was er als erstes erzählt hat, ja, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist als das, was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Paulus versucht die Gemeinden in Galatien mit sehr, sehr starker Sprache, dann in seiner Abhandlung, in dem Galaterbrief, die Beziehung zwischen Gnade und Gesetz vor Augen zu führen. Und jemand hat gesagt, dass derjenige ein begnadeter Theologe ist, der das kann, die Beziehung zwischen Gesetz und Gnade wieder herauszuarbeiten. Das ist wirklich ganz wichtig und ganz befreiend. Aber wisst ihr, der Punkt ist, wir stehen heute in der Kirche, in der globalen Kirche, vor denselben Problemen wie damals. Nichts ist neu. Der Teufel versucht heute immer noch, das Evangelium zu verwässern oder zu verändern oder dem hinzuzufügen. Ja, und denk mal dran, wie schnell, ja, Heidi hat uns das wirklich grandios vor Augen geführt, wie schnell es passiert, dass wir in unserem eigenen Leben dieser urmenschlichen Tendenz verfallen, dass wir unserem Glauben Werke hinzufügen wollen. Ja, und ich nenne das einfach mal das Evangelium, das in Gnade beginnt und das dann in Leistung oder im Fleisch weitergeführt wird. Ja, aber es gibt auch andere Strömungen heutzutage noch. Es gibt die Strömung, die ich viele Jahre vielleicht noch nicht mal als Irrlehre betitelt habe, aber mittlerweile doch immer klarer auch bin, die der Gegenpol zu dieser Gesetzlichkeit ist, das Hyper-Grace-Teaching. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Fachbegriff dafür ist. Hyper-Grace-Heresy ist es im Englischen. Das ist die Überzeugung, dass die Gnade alles zudeckt. Und das führt letztendlich dazu, dass man eigentlich zu einem Universalismus tendiert, also zu der Allversöhnungslehre, dass alle gerettet werden. Aber es beginnt auch schon früher. Es ist eine Evangeliumsverkündigung, wo man sich auf, im Englischen heißt es Name it and Claim it Evangelium. Vielleicht nicht unbedingt eine Irrlehre, aber an manchen Punkten schon abweichend. Ja, wo das Evangelium reduziert wird auf das materielle Leben. Das auch in ein Heilungs- und Wohlstandsevangelium. Ja, dann wird in den USA, kannst du sehen, wie das Evangelium benutzt wird, um politische Agendas zu verfolgen und so weiter. Und wisst ihr, also man muss sehr, sehr genau aufpassen, und das ist in deutschen Gemeinden genau nichts anderes, dass das Evangelium, so wie Paulus es beschreibt und so wie Paulus es ausgeführt hat, wirklich in der Form auch gepredigt wird. Weil der Teufel hat ein ureigenstes Interesse, und warum, darauf kommen wir noch, das Evangelium zu verwässern und zu verändern. Und das führt dazu, dass es zu einem schiefen Fundament führt in unserem Leben als Christen. Und dann, wisst ihr, ich habe gerade in der Jugendarbeit, ich glaube, das lag auch mit da dran, dass irgendwie dieses Evangeliumsfundament, auf dem wir stehen, dass das schief war. Ja, dass Leute sagen, ich bin enttäuscht von Gott. Er hat meinen Erwartungen nicht entsprochen. Und boom, weg vom Fenster. Oder ich bin enttäuscht von Kirche. Ja, das ist nicht das, was ich lese. Oder ich bin irgendwie in Unsicherheit und in permanentem Druck, ja, dass ich es nicht schaffe, diesem Lebensstandard gerecht zu werden. Ja, gerade in der Jugendarbeit ist uns das an so vielen Punkten immer wieder begegnet, dass Menschen einfach unter Druck sind. Sie tendieren von der einen Schlagseite totaler Druck und totale irgendwie Gesetzlichkeit, und wir versuchen so radikal zu sein und damit unsere eigene Leistung irgendwie Gott zu beeindrucken, und auf der anderen Seite, ja, zu sagen, okay, hey, ich schaffe das nicht, ich bin enttäuscht von Gott, ja, und vielleicht abdriften in ein Bild von Gott, das eher zur Gesetzlosigkeit letztendlich neigt. Und das sind diese beiden Tendenzen, die schon damals, die im Korintherbrief auf der einen Seite beschrieben und im Galaterbrief auf der anderen Seite, im Korintherbrief Gesetzlosigkeit, Hypergrace in Richtung, Hypergrace-Richtung und im Galaterbrief Gesetzlichkeit. Diese beiden Richtungen, die irgendwie ja heute auch noch am Evangelium entweder in die eine oder in die andere Richtung zerren. Beides, ihr Lieben, ist nicht Paulus. Paulus hat uns ein anderes Evangelium präsentiert. Und es ist so schwer, dieses Evangelium wirklich zu fassen, weil es so einfach ist und weil es so skandalös ist. Und da wollen wir weiter einsteigen. Lass uns aufschlagen miteinander. Ich lese jetzt aus der Hoffnung, weil ich es da drin am schönsten finde, in diesem Teil. Wir lesen aus der Hoffnung den Römerbrief Kapitel 3, die Verse 26 bis Römerbrief Kapitel 4, Vers 5. Aber lass mal diese Worte, gerade im Hinblick auf das Gesagte, lass das mal wirklich auf dich wirken. Bin gespannt, ob ihr das auch sehen könnt. Jetzt kommt's. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Gilt dies vielleicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt das auch für die anderen Völker? Natürlich gilt es auch für sie, denn Gott ist für alle Menschen da. Es ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit. Schaffen wir etwa das Gesetz Gottes ab, wenn wir behaupten, dass der Glaube entscheidend ist? Nein, im Gegenteil, seht ihr das, die beiden Tendenzen. Wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Hammer. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen. Wodurch konnte Abraham, der Stammvater unseres jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Nicht wegen seiner guten Taten. Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Gottes Anerkennung. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Er ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. was für eine befreiende Nachricht. Habt ihr diese Tendenzen in diesem Text gesehen? Gesetzlichkeit irgendwo angesprochen, aber gleichzeitig auch Gesetzlosigkeit, die irgendwie da drin vorkommt. Aber der Grundtenor dieses Textes ist ja doch ein bisschen anderer. Und zwar ist es diese urmenschliche Tendenz, dass wir uns mit unserer Leistung, auch aufgrund dieses Stolzes, der in unser Leben hineingekommen ist, sich gegen Gott aufzulehnen, ne? dass das irgendwie dazu führt, dass wir uns immer mit unserer Leistung etwas verdienen wollen. Ja, die Bibel spricht von Selbstgerechtigkeit. Und wisst ihr, das zieht sich ja durch unser Leben durch. Das ist diese urmenschliche Tendenz, die jeder von uns irgendwo ein Stück weit mitbringt. Und wir sind so aufgewachsen. Ja, ich habe die Kinder heute Morgen mit den Kindern darüber gesprochen und ich habe gesagt, ey, was ist, wenn du eine gute Note schreibst? Ja, was passiert dann? Und alle haben so gemacht. Ja, dann hast du Applaus verdient. Ne, was ist, wenn du deinen Teller brav aufgegessen hast als kleines Kind? Und alle so, dann, ja genau, dann hast du Lob, naja, beim Teller aufnissen vielleicht nicht, aber dann hast du Lob verdient. Ja, was ist, wenn du Karriere gemacht hast und eine Familie versorgen kannst und Verantwortung für dein Leben übernimmst? Naja, vielleicht hast du dann nicht Lob verdient, aber hey, du hast dir etwas verdient. Was ist, wenn du den Friedensnobelpreis gewonnen hast und hart dafür gearbeitet hast? Hey, vollkommen berechtigt ist es, dass Leute dir applaudieren. Was ist, wenn du im Bereich der Wissenschaften es schaffst, in deinem Leben einen Durchbruch zu erreichen und irgendeine neue Erfindung an den Start bringst oder im Bereich der Technologie irgendwo einen Durchbruch erreichst? Hey, alle kommen applaudieren. Was ist, wenn du als Mutter einen schweren Tag mal wieder überstanden hast? Ich muss zu den Müttern auch sprechen. Ja, hey, das verdient. Und so weiter. Wisst ihr, wenn du mit Atheisten über den Himmel sprichst, auch wenn sie den Himmel leugnen, und ihn musst du mal machen und ihm diese Frage stellst, du sagst, pass auf, jetzt stell dir doch nur mal vor, dass es einen Himmel gäbe. Ja, stell dir das doch nur mal vor. Komm mal mit in meine Welt, rein hypothetisch, auch wenn du das nicht glaubst, aber stell es dir einfach mal vor, es gäbe einen Himmel. Was kannst du tun, um dahin zu kommen? Diese urmenschliche Tendenz kickt rein. Und ich glaube, ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass 99% der Menschen dann mit einer leistungsorientierten Antwort antworten würden. Sagen würden, hey, ja, ich habe irgendwie, entweder ich habe nichts Schlimmes gemacht oder ich habe viele gute Taten gehabt oder ich habe irgendwie doch versucht, es irgendwie gut zu machen und so. Und es wird immer irgendwie in eine Richtung von, ey, ich verdiene es doch. Ihr Lieben, weil wir so angelegt sind, weil irgendwie unsere gefallene Natur uns einfach so massiv geprägt hat, dass es für uns einfach schwer möglich ist, es über uns zu ergehen zu lassen, dass Gott uns das größte Geschenk, die Bibel spricht davon, sein Geschenk, machen möchte, dass es überhaupt nicht gibt. Und du kannst nichts, rein gar nichts dafür tun, um es dir zu verdienen. Nichts. Und Paulus sieht diese Seite der menschlichen Natur. Und in Römer 3, wie wir gerade gelesen haben, ja, da kommt er genau darauf dann zu sprechen. Er sagt, bleibt, es ist wie so eine Verzweiflung, die du da spürst bei Paulus, bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Und er beantwortet diese rhetorische Frage selbst und sagt, nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund eines Gesetzes, das unsere Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Ihr seht, worauf ich versuche hinzuweisen jetzt schon in den letzten 20 Minuten dieser Predigt. Der Skandal des Evangeliums ist genau der, dass das Evangelium der Gnade Gottes ein Geschenk ist, das ich nur durch den Glauben annehme. Auf der Grundlage unseres Glaubens. Und für unsere selbstgerechte menschliche Natur, unser Fleisch, ja, ist das einfach zu gut, um wahr zu sein. Ganz häufig. Es ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Wisst ihr, ich möchte nochmal auf diese zwei Tendenzen im Evangelium, in der Abweichung vom Evangelium zu sprechen kommen. Ja, die erste Tendenz ist genau die Selbstgerechtigkeit. Das Evangelium besteht nicht in Selbstgerechtigkeit. Du kannst dich vor Gott nicht selber retten. Ich habe aus dem Alten Testament letztens gerade erst Psalm 106 gelesen. Und ich war beeindruckt, weil ich auch in der Vorbereitung dieser Predigt war, was ich gesehen habe. Weißt du, da ist dieser ganze lange Psalm, der davon spricht. Musst du mal lesen. Der davon spricht, was Gott alles im Exodus, in der Herausführung aus Ägypten, dem Volk Israel, ja, was er für sie getan hat. Die ganzen Wunder sind dort aufgelistet. Das ist der Hammer. Und weißt du was? Es wäre das Leichteste, ja, jetzt so, wenn du das so liest, rückblickend, einfach Gott zu vertrauen. Zu sagen, boah, du hast deine Treue hundertprozentig, ohne unser Zutun, ohne uns zu brauchen. Du hast es einfach bewiesen, durch und durch mit den heftigsten Wundern. Und was tut das Volk? Es schlachtet ihre Kinder. Ja, Psalm 106 spricht davon, von Kinderschlachtung für den Götzen Baal. Und weißt du, ich habe darüber nachgedacht, wie kommt man da drauf, dass man sein Kind für einen Götzen schlachtet? Es ist die, also mein Take darauf ist, es ist die schlimmste Form der Selbstgerechtigkeit, des Selbstversuchens. Weißt du, die schlimmste Form der Selbstkasteiung, so die Reinform von, ich versuche irgendwie einem, noch nicht mal dem, aber einem Gott zu zeigen, wie ernst ich es meine und ich gebe sogar mein Kind. Selbstgerechtigkeit, die dabei rausspricht, so menschlich. Und Heidi hat uns ja schon stark darauf hingewiesen. Ja, und hat das beginnt dabei, dass wir in unserem Leben mit Gott anfangen, aus der Kraft unserer Seele zu leben. wo versuchen wir uns selbst zu retten? Wo versuchen wir uns selbst zu ändern? Mit unserem Willen, mit unserem Verstand, mit unserem, irgendwie durch unsere Emotionen, durch die Kraft unserer Seele. Und nochmal zurück zu, was ist das Evangelium nicht? Die zweite Tendenz, Gesetzlosigkeit. Das Fachwort dafür kannst du dir aufschreiben, das ist Antinomismus. Antinomismus, Gesetzlosigkeit. Weißt du, das ist die andere Tendenz, die einfach zu sichtbar ist. Und zwar, weißt du, das schreibt Paulus in Römer 3, wie wir gerade gelesen haben, schaffen wir etwa das Gesetz Gottes ab, wenn wir behaupten, dass der Glaube entscheidend ist? Nein, im Gegenteil, wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Ganz spannende Aussage. Was meint er damit? Du bist nicht durch das Gesetz gerettet. Das Gesetz rettet dich nicht und das Gesetz ist auch in deiner Heiligung nicht ausschlaggebend, aber irgendwas passiert im Leben im Geist, im Leben im Glauben, dass das Gesetz automatisch mit deiner neuen Natur korrespondiert und du beginnst, ohne deine eigenen Werke, die ohne deine Kraft der Seele es zu leben und es zu bestätigen. Spannend. Ja, Römer 6, Lies, kannst du dir mal die Verse 1 bis 2 niederschreiben. Ja, da steht Folgendes. Paulus predigt das Evangelium in den ersten Kapiteln in seiner Reihenform und dann kommt er zu folgender Frage. Er sagt, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals. Wieder so eine rhetorische Frage. Wenn der Zuhörer seiner Lehre zugehört hat, wird er nämlich genau zu dieser Frage kommen. Ja? Hey, Gnade unverdient, ich kann nichts dazu tun, mich selber zu retten, dann kann ich doch leben, wie ich will. Ist doch egal, ist doch piepegal. Und Paulus sagt, niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Wisst ihr, Dr. Lloyd-Jones, der hat gesagt, einer der größten reformierten Theologen des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, dass wenn das Evangelium nicht den Anschein erweckt, in Richtung Antinomismus abzudriften, also in Richtung Gesetzlosigkeit abzudriften, dann ist es wahrscheinlich, dass du das Evangelium nicht richtig gepredigt hast. Spannende Aussage, oder? Und ich finde auch ein guter Prüfstein. Aber es ist eben nicht gemeint damit. Es geht eben nicht in Richtung Antinomismus. Okay, ich fasse das kurz zusammen. Also diese beiden Tendenzen, Gesetzlosigkeit und Selbstgerechtigkeit, sind beide gottlos. Selbstgerechtigkeit, ich versuche mich selber zu retten oder zu heiligen durch meine Werke. Und Gesetzlosigkeit, ich widerstehe, ich benutze die Gnade Gottes, um ein Leben zu führen, das nicht dem heiligen Anspruch, dem Ruf der Nachfolge entsprechend gerecht wird und widerstehe diesem Ruf des Glaubens in meinem Leben. Es ist beides nicht das Evangelium, es ist das Spannungsfeld, das seit Jahrtausenden sich durch die Kirchengeschichte letztendlich durchzieht. Und ich möchte uns, jetzt kommen wir zum Kern des Skandals. Ich möchte zum Kern des Skandals des Evangeliums vordringen, weil Paulus nämlich einen dritten Weg hat. Es ist nicht der gesetzliche Weg und es ist auch nicht der gesetzlose Weg. Es ist der Weg des Glaubens. Es ist der dritte Weg. Es ist der größte Skandal. Ja, ihr Lieben. Und es ist genau der Grund, warum der Teufel, ja, warum der Teufel versucht, das Evangelium immer zu verwässern, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Vielleicht auch noch in eine andere Richtung, aber das sind die beiden Hauptrichtungen, die es für mich gibt. Ja, und zwar ist das Römer 1. Die Verse 16 bis 17, lass uns da mal hingehen, da werden wir jetzt noch einen Moment bleiben. Okay, ich lese zuerst aus der Neuen Genfer. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Versteht ihr, ganz kurz, ich bleib da kurz stehen, versteht ihr, warum der Teufel versucht, es zu verwässern? Paulus beantwortet selbst, weil es die Kraft Gottes ist. Wenn das Evangelium in seiner Reihenform gepredigt wird, ihr Lieben, dann ist Kraft da drin. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil das Wort stark ist. Und weil, wenn das Evangelium in der Form gepredigt wird, das ist die Kraft zu retten, das ist die Kraft zu heiligen. Okay? Also, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ein paar kurze Erläuterungen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es gab damals eben auch schon diese Strömungen, ja, die ich gerade beschrieben habe. Paulus wehrte sich durchgehend gegen jüdische Christen, aber auch gegen die Juden, die in ihrem Verständnis als Pharisäer, was Paulus selber war, versucht haben, durch ihre Selbstgerechtigkeit Gott zu beeindrucken. Und es geht einfach nicht in ihren Kopf, dass es ein Geschenk ist. Es ist eine Torheit, dass Gott so etwas tut, seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben lässt und dann den Menschen ewiges Leben schenkt, ohne ihr Zutun. Ja, ihr könnt euch aufschreiben, Römer 3, 24 und 6, 23 spricht davon, dass es ein Geschenk ist. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Ja, das kann doch nicht sein, dass jemand sein eigenes Leben in dieser Form gibt, um dich vom Tod freizukaufen. Ich habe den Kindern heute Morgen eine Story erzählt und gesagt, pass auf, stell dir vor, du gehst zur Bank, du hast 100.000 Euro Schulden, du weißt, dass du Schulden hast, du weißt, dass du keine Kohle hast. Und dann gehst du morgens zur Bank, weil du weißt, übermorgen ist Zahltag. Dann gehst du da morgens hin, früher hat man das natürlich mit dem Weg zur Bank gemacht, heute machst du dein Online-Banking auf. Und dann gehst du zum Beamten, zum Bankbeamten, Bankangestellten oder in deinem Online-Banking klickst du dich durch, nachdem du dein Passwort eingegeben hast. Und dann guckst du da drauf. Auf einmal. Was für eine gute Nachricht, oder? Aus heiterem Himmel. Es ist einfach bezahlt. Jemand hat dir das Geld einfach geschenkt. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Ja, Rettung allein durch Glauben. Egal welcher Mensch, egal welcher Rasse, egal aus welchem Teil der Welt. Das begeistert mich. Ja, jeder hat Zugang zu Gott durch den Glauben und es wird zu Gottes Gerechtigkeit. Und wisst ihr, darüber kann man auch nochmal, kann man Stunden predigen. Aber muss mal, 2. Korinther, lesen wir jetzt nicht, ich schmeiße es nur in den Chat, kannst du für deine Notizen mit aufnehmen, wenn du das Evangelium selber nochmal studieren möchtest. 2. Korinther 5, Vers 21. Wir selbst, wir werden durch den Glauben, ihr Lieben, durch den Glauben werden wir zu Gottes Gerechtigkeit. Gott sieht nicht mehr uns, er sieht uns durch seine Gerechtigkeit. Wir werden wie vor einem Gericht gerecht gesprochen. Wenn wir an Jesus glauben, sieht Gott Jesu Gerechtigkeit und spricht dich frei. Gerichtlich. Im Englischen gibt es ein Wort, das heißt imputed. Und das heißt so viel wie angerechnet. Angerechnet. Gottes Gerechtigkeit wird deinem Bankkonto angerechnet. Die 100.000 Euro sind auf dein Bankkonto eingezahlt. Du kannst deine Schuld bezahlen. Du bist frei. Einfach durch Glauben. Und jetzt kommt der Kern dieses Skandals. Ich lese nochmal die Neue Genfer. Der letzte Teil dieses Verses, Römer 1. In Neuen Genfer steht Folgendes. Zu der man durch Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Die Neue Genfer ist schlecht übersetzt an dem Punkt. Luther übersetzt es ein bisschen anders, ein bisschen besser, aber auch noch nicht richtig gut, noch nicht ganz klar. Luther übersetzt es wie folgt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, jetzt kommt's. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, jetzt kommt's. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Was meint er damit? Schon mal gelesen? Vielleicht liest du Luther nicht. Wahrscheinlich nicht. Aus Glauben in Glauben. In ganz vielen, in fast allen anderen Übersetzungen, im Deutschen wie im Englischen, steht, diese Gerechtigkeit kommt wie in den Neuen Genfer, kommt dir zugute, wenn du glaubst, wenn du ihm vertraust. Luther übersetzt es anders. Er sagt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Und jetzt weiter, wie geschrieben steht, in das Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben in Glauben. Ihr Lieben, das ist für mich der Kern des Skandals um das Evangelium. Seid nochmal bei mir im Moment, ich weiß schon ein bisschen später. Es ist eine Riesendiskussion, die in neuzeitlicher Zeit von Karl Barth und von was weiß ich wem alles geführt worden ist, die sich um diesen Vers auch mit Streit, wo auch unterschiedliche theologische Lehrmeinungen in der ganzen Soteriologie der Lehre der Rechtfertigung entstanden sind und so weiter. Und Das ist hochspannend. Das ist eine komplexe griechische Satzkonstruktion, die da verwendet wird. Ja, selbst im Englischen, habe ich ja schon gesagt, werden da andere Übersetzungen, wird das ein bisschen verwässert dargestellt, so, aber auch nicht schlecht. Zum Beispiel in den NIV, bekannteste englische Übersetzung, steht by faith from first to last. In der NLT, New Living Translation, auch bekannt, from start to finish by faith. In den beiden Versionen wird nicht ganz klar, was im Griechischen wirklich steht. Und ich bringe euch jetzt nochmal, weil ich habe euch gesagt, ich folge doch sehr stark auch R.T. Kendall und seiner theologischen Lehrmeinung. Und ich bringe jetzt einmal R.T. Kendalls Verständnis zu diesem Vers, das auch mit Theologen wie Dr. Michael Eaton und anderen abgeglichen ist, von daher auch geltungsberechtigt sozusagen ist. Also folgendes. R.T. sagt folgendes. Er sagt, die Rechtfertigung des Gläubigen, also uns, die kommt von Jesu Glauben. Die kommt von Jesu perfektem Glauben. Jesu perfekter Treue. Und es ist zuerst vorhanden. Und das, was uns rettet, ist nicht unser Glaube, sondern es ist ein Zusammenspiel. Es ist Jesu Glaube und es ist unser Anlehnen, unser Vertrauen auf Jesu Glauben. Das ist, was Paulus damit meint. Aus Glauben in Glauben. Aus Jesu Glauben in unserem Glauben. Unser Glaube ist nicht, was uns rettet, sondern es ist der Glaube von Jesus Christus selbst. Das ist, was hinter diesen Versen steht. Und das RT ist, glaube ich, auf dem richtigen Vers, weil wenn du Habakuk 2, Vers 4 liest, was Paulus selber danach in Römer 1 zitiert, da steht Folgendes. Der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Auch da kannst du wieder irregeführt sein. Ja, aus dem Glauben des Gerechten? Nein, im Hebräischen dort, da sind sich alle einig in dem Punkt, wird glasklar deutlich, das ist nicht der Glaube des Gerechten, sondern er wird aus seinem Glauben, aus dem Glauben Gottes, aus dem perfekten Glauben Gottes leben. Okay? Und das zeigt mir, dass RT hier auf der richtigen Fährte ist. Also es ist nicht mal im Evangelium unser eigener Glaube, der uns rettet, ihr Lieben. Es ist nicht unser eigener Glaube. Unser eigener Glaube ist ist wie ein verifizierendes Instrument, das den perfekten Glauben von Jesus Christus, dem Gottmensch, der das perfekte Leben, die perfekte Treue, den perfekten Glauben, den perfekten Tod komplett stellvertretend für uns gelebt und umgesetzt hat. Und unser Glaube ist lediglich das Instrument. Und wenn wir mit unserem fragilen, kleinen Glauben daran andocken und darauf vertrauen, dann werden wir gerettet. Oder dann sind wir gerettet worden. Und weißt du was? Jetzt kommt der Hammer obendrauf. Dieser Glaube, dieses Vertrauen auf den Glauben von Jesus zur Errettung, der ist noch nicht mal von dir selbst initiiert, sondern der ist dir vom Heiligen Geist geschenkt. Weißt du, wir glauben manchmal, ja, weißt du, mein Punkt ist, der Skandal besteht da drin, vielleicht können wir doch noch uns irgendwie rühmen, ja, wir haben ja geglaubt an irgendeinen Punkt in unserem Leben und deswegen sind wir gerettet worden. So kann man das verstehen. Ganz viele biblische Übersetzungen gehen in diese Richtung. Aber weißt du was? Errettung ist 100%ig Gottes Sache. Du bist gerettet, weil Gott dir den Glauben geschenkt hat. Und mit deinem Glauben, mit deinem Anlehnen, was durch den Heiligen Geist initiiert ist, an Jesus Christus und alles, wofür er steht, bist du gerettet worden. Und das, ihr Lieben, ist skandalös. Es ist für uns so schwer zu begreifen, dass wir damit einfach nichts zu tun haben. Und es ist so befreiend und so gut. Und vielleicht sagst du dir jetzt gerade, okay, wow, Alex, das ist wirklich skandalös, weil glaube ich denn überhaupt richtig? Weißt du, im Kern, es ist nur die Frage, wovon Römer 10 spricht, es ist nur die Frage, glaubst du in deinem Herzen? Und das kannst du für dich selbst beantworten. Wenn du ganz ruhig in dich reinhörst, glaubst du in deinem Herzen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? So wie Römer 10 das definiert. Ja, man könnte sich fragen, wo wird das am deutlichsten, ob das in Tod für uns oder in seinem Glauben oder in seiner Auferstehung ist? Ich sage einfach mal, ja. Wer glaubst du in deinem Herzen, dass Jesus Christus für dich gestorben ist? kannst du das annehmen für dich? Kannst du annehmen für dich, dass er von den Toten auferstanden ist, dass Gott ihn auferweckt, dass er Gott ist? Auch wenn da nur so ein kleiner Funken ist. Das reicht aus. Und das ist, was ein rettender Glaube ist. Dieser eine kleine Funken reicht aus. Und wir werden uns im Himmel sehen. Und auch nur an einem Punkt in deinem Leben. Vielleicht kommst du irgendwann zurück und sagst, ich habe Zweifel oder so. Ich glaube, dieser eine Funke reicht aus. Weil wenn das echter Glaube in deinem Herzen gewesen ist, hey, das kann nur der Heilige Geist hervorrufen. Aber Heilsgewissheit hat auch noch mal ein bisschen andere Komponenten. Ich möchte mit uns noch mal zu 2. Korinther 1 gehen. Heute braucht ihr eine Bibel. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Gott ist das Ja zu dir. Jesus ist das Ja zu dir. Das Ja zu deinem Leben. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Versteht ihr? Was Paulus da sagt, ist, das, was wir tun, ist Amen zu sagen zu dem Ja Gottes zu uns. So sei es. Wir nehmen es an. Wir nehmen es an. Mehr können wir nicht machen. Es ist ein Geschenk, ohne etwas zu tun. Und das ist, weißt du, das ist der Skandal, der eigentliche Skandal des Evangeliums. Es ist noch nicht mal mein Glaube, den ich vielleicht sogar als Werk verstehen könnte, der mich rettet, sondern mein Glaube, der verifiziert, der ist durch den Heiligen Geist hervorgerufen, 1. Korinther 10, der verifiziert oder ratifiziert oder bestätigt letztendlich nur den perfekten Glauben von Jesus Christus. Das ist, was Römer 1 sagt. Das ist, wie Paulus es verstanden hat. Und das ist, wie Luther es auch später verstanden hat. Und jetzt einfach nur um des Spaßes Willens. Gebt ihr mir noch einen Moment oder ist das gerade, rede ich an euch vorbei? Habt ihr Spaß ein bisschen? So, okay. Einfach nur des Spaßes halber, okay? Lass uns doch mal zu unseren Versen gehen, die wir auch in den letzten Wochen gelesen haben. Galater 2, Vers 16, okay? Lass uns da mal ganz kurz hingehen. Ich lese euch vor. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzerfüllung. Da sind wir wieder in dem Thema. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Sagt die Neue Genfer, okay? Aber die Neue Genfer hat eine Notiz hinterlegt. Die darfst du dir mal angucken, falls du sie hast. Da steht Folgendes. Andere mögliche Übersetzung durch die Treue von. Und zwar in dem folgenden Satz. Darum haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage der Treue von Jesus Christus möglich. Seht ihr es? Da ist es genau das Gleiche wieder, das gleiche Thema. Es ist nicht unser Glaube, der uns rechtfertigt. Der uns gerechnet. Es ist zu 100% die Treue von Jesus Christus. Ja? Selbst an diese Übersetzung, die Michael Eaton und RT und auch andere Theologen haben sich darüber ausgelassen an manchen Punkten, weil es gibt nur eine Übersetzung, die es korrekt übersetzt, die alte King James aus dem 17. Jahrhundert. Nur diese Übersetzung bringt es richtig. Sie sagt, it's the faith of Christ that saves. Galater 2,20. Du kannst da weitermachen. Wir lassen die Stelle jetzt weg, weil wir haben jetzt genug Spaß gehabt. Aber in Galater 2,20, du findest das, ich lese es nochmal vor. Okay, einmal, Luther hat es hier richtig, okay? Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich, Luther, im Glauben des Sohnes Gottes. Spannend. Das lebe ich in den Glauben des Sohnes Gottes. Nicht, wie alle anderen Übersetzungen sagen, im Glauben an den Sohn Gottes. Der Urtext sehr eindeutig sagt, im Glauben des Sohnes Gottes. Und es ist, weißt du, wir kommen an diesem Punkt so schnell auch im Glauben sagen, ja, ich muss irgendwie glauben, ich muss irgendwie schaffen, dran festzuhalten, ich muss. Wir sind wieder in dieser Geschichte drin. Ich möchte eine Geschichte erzählen zum Abschluss. Und es ist eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, die auch RT erzählt hat. Und zwar erzähle ich sie euch. Er hat Folgendes erlebt mit seinem Sohn. Er ist mit seinem Sohn das vierte Mal in einem Schulwechsel in London, Ealing Borough. Das vierte Mal in einem Jahr wechselt sein Sohn die Schule. Und er hat Angst, sitzt im Auto und sein Sohn möchte nicht gehen, verständlicherweise. Ja? Wenn du viermal in einem Jahr die Schule wechseln musst, du bist wieder der Außenseiter, du fängst wieder von vorne an, du brauchst wieder eine neue Clique und so weiter und so fort. Und RT ist verzweifelt, weil er weiß nicht, was er machen soll. Und dann betet er und dann kommt ihm eine Idee. Und er sagt zu seinem Sohn, hey, pass auf, weißt du, was ich machen werde? Ich werde jetzt von diesem Moment an, ich werde jeden Moment des Tages, bis du wieder da bist, für dich beten. Durchgehend. Ich werde für dich beten. Und ich werde beten, dass Gott dir Kraft gibt. Ich werde beten, dass Gott dich durchträgt. Ich werde beten, dass du Freunde findest. Ich werde beten, dass du die Nähe Gottes empfindest, dass du sicher bist. Ich werde beten, Punkt, 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 Punkt. Und er ermutigt ihn damit. Und der Junge guckt ihn an, fasst Vertrauen und geht aus dem Auto raus. Guckt nicht zurück. Wirklich passiert. Und kommt dann wieder und hat einen guten Tag gehabt. Und RT führt das immer wieder so aus und bringt die Geschichte auch häufiger. Und er sagt dann Folgendes. Er sagt dann, hey, glaubst du, dass mein Sohn selber viel gebetet hat an diesem Tag? Wahrscheinlich nicht. Glaubst du, dass mein Sohn selber viel Glauben aufgebracht hat? Vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber was hat sein Sohn vor Augen gehabt, immer wenn er Angst hatte? Immer wenn er unsicher war? Er hat vor Augen gehabt, dass sein Papa für ihn betet. Dass sein Papa für ihn vertraut. Dass sein Papa an seinen Gott, vor seinen Gott tritt und für ihn betet. Und ich, weißt du, er sagt dann, mein Sohn lebte wahrscheinlich von meinem Glauben. Gerade an dieser Stelle. Und ich finde, das ist ein tolles Bild für unser Leben mit Gott. Es ist vielmehr ein Anlehnen. Und wir kennen alle diesen Vers auch aus Römer 8, wo drin steht, dass Jesus vor Gott für uns eintritt. Mit seinem perfekten Leben, mit seinem perfekten Glauben für uns betet. Mit perfektem Glauben. Und ich liebe dieses Bild, ja, dass ich mich anlehnen kann. Ich kann mich anlehnen an Jesus Christus, an seinen perfekten Glauben, an seine perfekte Treue, an sein perfektes Leben, an sein perfektes Sterben für mich. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum der Teufel versucht, das Evangelium zu verwässern, immer mehr und überall, in die eine oder in die andere Richtung, weil darin liegt Kraft. Weil wenn wir schaffen, das heißt schaffen, ist wieder so ein Leistungsbegriff, aber wenn wir beginnen, uns an ihn anzulehnen und dem Raum geben in unserem Leben, ja, dann ist das nicht nur in Errettung ist das an einem einmaligen Punkt, aber in unserem Leben, dann ist das der Beginn vom Leben im Geist, ihr Lieben. Weil darin ist Kraft zu finden. Dann kommt Jesus und dann bewirkt er das in unserem Leben. Mehr und mehr. Und das ist aus der Sicht der großen Reformatoren, das ist der Kern gewesen. Das ist der Kern, zu dem Luther vorgedrungen ist. Ja, allein aus Glauben. Keine Werke, die dich vor Gott rechtfertigen, auch die dich nicht vor Gott heiligen, sind nicht deine Werke. Allein Christus. Ja, weil er zu 100% unser Stellvertreter ist. Und das Einzige, was es braucht, ist mein Amen zu seinem Leben. Und allein aus Gnade. Und ihr Lieben, das ist doch Gnade, oder? Zu 100% unverdient. Du hast nichts damit zu tun. Selbst der Glaube, den du in deiner Errettung vorgefunden hast, ist dir vom Heiligen Geist geschenkt. Also Luther hatte auf jeden Fall einiges verstanden. Ihr Lieben, an dem Punkt machen wir jetzt Schluss als Einstieg. Man muss ja irgendwo anfangen. Aber für mich ist das der große Skandal, der tiefstgehende Skandal des Evangeliums. Aus Glauben in Glauben. Das ist die gute Botschaft, die wahrhaftig beste Botschaft dieser Welt. Wir können auch nichts tun übrigens, ja, dass Menschen dazu gewonnen werden. Ja, wir können diese Menschen nicht gewinnen, ihr Lieben. Wir sind Verkündiger dieser Gnade. Es ist so gut. Es ist so befreiend. Können wir Gott abschließend zu dieser Predigt, diesem Gottesdienst, können wir ihn einfach preisen für sein Geschenk an uns? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Botschaft hörst. Vielleicht hast du sie auch schon ganz, ganz häufig auch in dieser Form gehört, aber für mich versetzt das immer wieder in Staunen und in Ehrfurcht. Und ich denke mir so, boah, was für ein glorreiches Evangelium. Was für ein glorreicher Gott, der mich so sehr liebt und alles, wirklich alles getan hat, ohne das als leere Worte darstellen zu wollen, aber der wirklich alles getan hat. Wir sagen das manchmal so leicht, wer wirklich alles getan hat. Und ich kann dem nichts hinzufügen. Ich kann einfach nur mein Amen dazu geben. Einfach nur sagen, ja, ich nehme das Geschenk an. Und es begeistert mich und es bewegt mich. Und es ist die beste Botschaft, die es gibt. Und es ist die Botschaft, die diese Welt braucht. Und gleichzeitig ist sie auch so schwer zu fassen. Ich möchte nochmal Römer 3 lesen, Vers 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Menschen zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben, ihr wisst jetzt, was damit gemeint ist, kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Jesus, wir stehen staunend vor dir und Herr, ich bete, dass du eine neue Passion, eine neue Leidenschaft einfach ausgießt in unsere Herzen für dein Evangelium, für was du getan hast für uns. Und Herr, dass es nur um diesen dritten Weg geht, es nur um Glaube allein geht. Herr, ob das in unserer Errettung ist oder ob das in unserer Heiligung, unserem Leben im Geist ist. Jesus, wir wollen Amen sagen, mehr und mehr in unserem Leben zu deinen Verheißungen. Wir danken dir, dass wir im Abendmahl, Herr, genau dieses Amen sagen. Wir nehmen es an, heute. Und wir verweigern uns, etwas dem hinzuzufügen. Unsere Leistung oder irgendetwas anderes. Ich bete, dass über die nächsten Wochen wirklich so dein Wort echt einfach Raum in uns einnimmt. Was für eine Gnade, Herr. Und wir danken dir, dass wir uns anlehnen dürfen heute Morgen da drin. Und dass wir Sicherheit finden da drin. Und dass das unser Fundament ist, auf dem wir unser Leben aufbauen können. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.